Es ist Freitag, der 17. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette oder das Nachrichtenmüsli, wie mein Gast gerne sagt. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er mit mir hier zusammen im Studio sitzt, was dahingehend schon ungewöhnlich ist, denn er ist ein glühender Karnevalist und müsste jetzt eigentlich im Rheinland sein, in der Nähe vom Dom, sondern immer schon sein. Also ja. Was ich eigentlich sagen möchte ist, hallo Markus Feldenkirchen.
Ja, Alaaf, hallo Micky.
Es ist ja gerade eben die Berlinale hier in Berlin, wo wir gerade aufnehmen, gestartet, die Eröffnungsfeier am Donnerstagabend. Berlinale, wie ich es liebevoll nenne, die größte Wärmestube Europas. Es ist im Grunde genommen der Berliner Karneval, viele gehen als Prominente. Inwieweit ist das für dich eine Veranstaltung, wo du sagst, jawohl, da möchte ich gerne Teil von sein?
Das ist mir zu abgehoben. Also nein, ich war...
ein Mann des Volkes?
Ich bin ein Mann des Volkes, deshalb wäre ich gestern tatsächlich lieber in einer Kneipe in der Südstadt gestanden.
Ja.
Ich habe das geliebt früher, also so 8 Stunden am Stück, nur stehen, ab und zu ein lecker Bierchen und einfach singen. Singen.
Ja. Also du bist schon, also ich habe dich zur Berlinale gefragt, aber du bist direkt in den Karneval abgewiesen.
Entschuldigung. Nein, ich gehe auch gerne, ich schaue auch gerne Filme. Ich werde auch in den nächsten Wochen Filme schauen, aber gestern da bei der Eröffnung war ich nicht.
Die Schlagzeile des Tages.
Polizei Köln. Viele Jugendliche schon an Mittag stark alkoholisiert. Das ist für mich, weil ich habe das als Schlagzeile des Tages, weil es natürlich so eine Riesenüberraschung ist. NTV meldet: Zu Beginn des Straßenkarnevals an Weiberfasnacht waren am Mittag in Köln nach Polizeiangaben schon viele Jugendliche stark alkoholisiert. Es sei so, Zitat, dass sehr viele Jugendliche sehr viel Alkohol in sich hineingeschüttet haben, sagt ein Polizeisprecher. Manche hätten ärztliche Hilfe benötigt. Das ist natürlich wahnsinnig überraschend für uns alle.
Also ich sag mal, als 15-Jähriger wäre ich auch Teil dieser Meldung gewesen.
Ja.
Oder war ich damals auch.
Das ist richtig.
Das waren wirklich furchtbare Tage. Ja. Also noch diese ekligen Pubertätsjahre, wo das Feiern jetzt auch nicht so richtig geil war. Und dann sind wir halt irgendwie mit ein paar Leuten in die Kölner Altstadt und haben echt so ekelhafte Sachen wie Korn dann getrunken und es war überhaupt keine Freude. Also das sind nicht die geilen Karnevalszeiten.
Freudloses Trinken mit Markus Feldenkirchen.
Absolut, das war so. Also zumindest in dieser Zeit. Das ist jedenfalls nicht die Karnevalszeit, an die ich mich gerne erinnere.
Das Schöne ist ja, also der Freedom Day, der ist ja gar nicht geschehen. Der ist ja, Corona wurde ja aus der breiten Öffentlichkeit eher so ausgeschlichen. Die letzten Maßnahmen sind ja jetzt auch gerade eben so zum, ich glaube zum 1. März hin oder so, dann auch aufgekündigt. Und wir wollen ja nicht vergessen, letztes Jahr, Omikron war gerade durchgezogen durch Deutschland. Da gab es ja in Köln und Düsseldorf noch sogenannte Brauchtumszonen, so rational befreite Zonen, in denen man feiern durfte. Das ist ja jetzt das erste Jahr, in dem man weitestgehend, zumindest also nicht Corona befreit, aber Maßnahmen befreit feiern kann. Und das Getöse drumherum, dieses was kommt da auf uns zu, Superspreading-Event, das ist in diesem Jahr eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr. Nee. Also die Teststreifen, auf die man in diesem Jahr bange blickt, die haben wieder nichts mit Corona zu tun.
Nee, auf die wird man dann ab Aschermittwoch blicken. Ja, also ich meine, kenne wirklich viele Leute, die sich richtig gefreut haben, endlich wieder mal ein paar Tage die Sau rauszulassen. Jetzt gestern, Weiberfastnacht, fand ich immer den blödsten Tag. So richtig schön zum Feiern, finde ich, wissen an Karnevalsfreitag, Karnevalssonntag. Also,
echt wirklich?
Ja,
also. Ja, so Off-Tage für mich, Freitag und Sonntag. Ich dachte immer, so der Weiberfastnacht in Castrop-Rauxel, wo ich herkomme, wurde das auch mal gefeiert. Damals in der Kneipe und das war toll.
Ja, eben. Aber die schönsten Kneipenabende sind eben nicht die Weiberfastnacht oder Rosenmontag, wo so quasi sich jeder verpflichtet fühlt, rauszugehen, sondern da gehen die einfach gerne singen.
Die Pros.
Ja.
Ah, sehr gut. Jetzt ist es ja nun so, im Knobelbech in Köln. Ist das auf dem Ring oder ich weiß gar nicht.
Das ist auf der Aachener Straße. Das ist die Kultkneipe auf der Aachener Straße, der Knobelbech.
Und da wurde ja nun seit einigen Tagen vermisst gemeldet, Thomas Schmidt, beziehungsweise Tragödie. Das Porträt von ihm. Das ist wirklich der Knobelbech. Da haben sie den Schmidt, die haben sie da entwendet. Der ist in der Samstagnacht ist er geklaut worden.
Und du warst ja auch verdächtig.
Ich war auch verdächtig. Ich kann aber sagen, ich war auf dem Geburtstag meiner Mama und meine Tante Doris und mein Onkel Karl, sie können es unter anderem bezeugen. Ja. Niki war auch da, meine Tochter auch. Also
nein,
ich
das
bin
war
wirklich,
üble Nachrede, aber das kennst du ja von den Jungs. Ja.
Das ist so richtig. Und jetzt ist es aber so, es wird bei Baywatch Berlin, also unserem befreundeten True Crime Partner Podcast, aufgelöst werden, dass das Bild von Schmidti wieder da ist.
Ja, Gott sei Dank.
Es wird zurückkehren.
Zurück in der Knobelbäsche.
In der Knobelbäsche. Also alles Weitere dazu, das hören Sie dann. Und die Karnevalisten, also ist es eigentlich, also kurze Side-Note ins Politische, hat Friedrich Merz Weiteres zu befürchten in den nächsten Tagen?
Du meinst so mit diesen ganzen Motto-Wägen?
Es kommt ja
so
noch der politische Aschermittwoch, kommt ja auch noch.
Der kommt noch, da vielleicht eher. Nee, ich muss sagen, wenn dann immer bei diesen Umzügen in Mainz und Köln und Düsseldorf da irgendwie diese komischen Figuren da rumfahren. Also das ist nicht der Teil des Karnevals, auf den ich mich gefreut habe.
Das ist doch mal diese feine Satire, wenn dann Angela Merkel im Arsch von Erdogan steckt und solche Sachen. Das fand ich immer, dachte ich, da guck mal, das mit der ganz feinen Klinge.
Ja, also dagegen ist Mike Krüger, würde ich sagen, wirklich der mit der ganz feinen Klinge.
Aber da kann sich ja Putin auf einige Mottowagen gefasst machen.
Der ist auch. Also, oder? Ja, also wenn ich Putin wäre, würde ich am Montag würde ich keinen WDR gucken.
Komm, nächstes Thema.
Bayern. Eröffnung der 59. Münchner Sicherheitskonferenz. Das ist heute, denn es ist tatsächlich schon das 59. Mal und begleitet wird die internationale Konferenz von großen Demonstrationen. Mehr als 4000 Polizisten sollen im Einsatz sein. Die SZ meldet dazu, Flughafenstreik hat massive Auswirkungen auf Münchner Sicherheitskonferenz. Der Warnstreik legt den Flughafen am Freitag quasi komplett lahm. Mit Folgen für die Münchner Sicherheitskonferenz. Regierungsmaschinen können über einen Notdienst landen. Aber was ist mit den übrigen Teilnehmern? Ja, es kommen ja nun wirklich eine ganze Menge Männer. Also, erinnerst du dich noch an das Bild von Michael Bröker von dem Lunch, diesem CEO-Lunch dort?
Das war ganz großartig. Das war oben quasi in diesem Restaurant von dem
Bayerischen Hof. Bayerischen Hof, genau.
Und da passten so 70 Leute, glaube ich, um einen langen Tisch.
Ja.
Und es waren zumindest auf diesem Bild, glaube ich, 69 Männer. Und es wurde behauptet,
Al-Nur-Moschee,
nicht auf dem Bild sei eine Frau.
Ach, wirklich? Ja, die hat das Foto gemacht.
Nee, die war, glaube ich, als einzige bei diesem Bildausschnitt weg.
Ja. Da werden aber wahrscheinlich in diesem Jahr ganz andere, da werden dann vermutlich dann so Claudia Major, Jana Polierin, die werden alle da sein. Also all diese Frauen und natürlich auch Männer, die in diesem Jahr, in den vergangenen 12 Monaten zu echten Stars geworden sind.
Man kann wirklich sagen, also bis zu Beginn dieses furchtbaren Krieges gab es offenbar die Meinung, Krieg, Verteidigungs-, Sicherheitspolitik, das sei Männersache. Mhm. Aber seither hat sich gezeigt, eigentlich die klügsten Beiträge kommen tatsächlich von Frauen.
Würde ich sagen, ich gehe fest davon aus, du meinst natürlich Alice Schwarzer, Sarah Wagenknecht, denke ich mal.
Als ich hier Proteste vor der Sicherheitskonferenz gelesen habe, da dachte ich, sind die beiden schon da?
Sind schon da.
Aber die wollen ja eigentlich, die Großdemo soll ja eine Woche später vor dem Brandenburger Tor in Berlin sein.
Ja.
Da bin ich allerdings echt gespannt, wie viele Leute da kommen, weil
ich glaube, es werden nicht so wenig sein.
So viele sich über die beiden lustig machen, man darf sich da nichts vormachen. Die Anhängerschaft in dieser Frage ist wirklich gewaltig.
Ja, also diese Petition, der letzte Stand, den ich hatte, da waren sie schon bei so 400.000. Also ich will jetzt nicht von exponentiellem Wachstum sprechen, ein Begriff, den wir in anderen Kontexten ja häufig gehört haben. Aber ich gehe mal davon aus, jetzt, da wir sprechen, sind sie wahrscheinlich schon bald bei 500.000. Und das ist ja auch in der Tat ein Thema, das ja viele Menschen, wie sagt man so schön neudeutsch, umtreibt.
Ja.
Und ganz kurze, noch kurzer Einschub. Ich finde es ja im Kern und im öffentlichen Diskurs gut, richtig und wichtig, dass die Position, ich bin gegen Waffenlieferungen, weil ich Angst habe, dass wir einen Atomkrieg haben, das ist ja nun keine verrückte Einzelmeinung, sondern das ist natürlich eine legitime Position. Ich habe nur das Gefühl, dass dieser offene Brief von Schwarzer und Wagenknecht einfach schon von ganz anderen Dingen im Kern ausgeht und deswegen auch nicht unterschriftsreif ist.
Also ich finde, ihre Position ist so, nicht die Grundposition von wegen, lass uns nicht nur auf Waffenlieferungen schauen, sondern auch jede Chance für Initiativen, um einen Verhandlungsprozess in Gang zu bringen, der ist so legitim, dass es einfach bessere Advokaten bräuchte, ja, als die beiden. Echt tragisch darum. Also ich glaube auch tatsächlich, wenn ein Bundeskanzler Scholz, wenn die Spitze der EU, wenn der UNO-Generalsekretär sagen würde, ich probiere es mal, ich lade ein zu einer Konferenz, dann ist zumindest auch dokumentiert, dieses Bestreben gibt es auch. Das findet nicht nur in Hinterzimmern statt, so sehr das auch in Hinterzimmern auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz stattfinden muss. Aber so, ich glaube, dann wäre auch die Akzeptanz für Waffenlieferungen noch größer, weil ganz klar ist, es geht um beides. Das Bemühen um Verhandlungen und die massive Unterstützung der Ukraine.
Total, ja. Absolut. Ist es eigentlich so, dass bei der Sicherheitskonferenz schreiben so Leute wie Carlo Massala und so, hat er jetzt wohl so eigene Autogrammkarten dabei? So wie Klaus-Jürgen Wusso früher, wenn der in der Fußgängerzone war, dass er da teilweise immer schon was, dass er sogar Rezepte ausgestellt
Jede
hat.
Jede Zeit hat die Stars, die es verdient. Und nach dem Corona-Experten ist jetzt, also Massala wird da sehr gefragt sein. Ist übrigens eine Veranstaltung, die Münchner Sicherheitskonferenz, ich war da auch schon ein paar Mal, wo ich mich eigentlich immer gefragt habe, was für ein absurdes Ding ist das hier? In diesen engen, zum Teil noch vermufften Räumen des Hotels Bayerischen Hofes, quasi die ganze Weltelite rennt sich, man kommt kaum durch und trotzdem kommen wirklich alle. Früher kam ja auch Wladimir Putin, bis er dann irgendwann beleidigt sagte, da gehe ich nicht mehr hin.
Die sind ja alle gegen mich.
Ja, genau. Letztes Jahr hat die Konferenz nichts dazu beigetragen, dass der Krieg gar nicht erst ausgebrochen ist und trotzdem denke ich mir, so absurd mir dieses Event früher vorkam, jetzt ist es wichtig, dass vor allem die wichtigen Player im Westen dort zusammenkommen, weil Putin hofft, glaube ich, immer noch darauf, den längeren Atem zu haben, dass es auch so eine gewisse Unterstützungsmüdigkeit im Westen gibt. Und das ist natürlich ein Get-Together, wo auch die Chance mit dabei ist, ein ganz klares Signal weiterhin an Putin zu senden. Nein, du zermürbst uns nicht. Uns ist die Unterstützung der Ukraine wichtig und das hört auch nicht auf.
Blattgold.
Flüchtlingsgipfel wird zur Luftnummer, so schreibt unvergleichlich die Bild. Faesers Krisengipfel wird zum Schlappengipfel. Deutschland steckt mitten in einer neuen Flüchtlingskrise. Viele Kommunen können kaum noch neue Menschen aufnehmen. Auf dem Flüchtlingsgipfel am Donnerstag machten die Minister der Länder mächtig Druck im Innenministerium. Sie tagten 1,5 Stunden länger. Doch Innenministerin Nancy Faeser blieb davon offenbar unbeeindruckt, denn die Ergebnisse sind ernüchternd. Stattdessen viele Nichtergebnisse, eine Luftnummer. Ja, also man hat sich auf so ein paar Dinge geeinigt, ne? Also tatsächlich wirklich, also es gibt jetzt keine neuen Finanzmittel. Es soll ein digitales Migrationsdashboard erstellt werden und die Innenministerin kündigte an, sich für eine, Zitat, stärkere europäische Verteilung der, ich sag immer Verteidigung, ist ja kein Wunder heutzutage, der ukrainischen Flüchtlinge einzusetzen. Also das ist natürlich das, was man sonst von der EU auch immer kennt, wenn man sagt, da müssen wir jetzt mal schauen, was wir in Zukunft machen. Also wir verständigen uns darauf, dass wir in Zukunft also auch, da kommt noch einiges. Und das Dashboard, das erinnert mich so ein bisschen an diesen Faltplan, den Michael Müller damals mal ausgeklappt hatte, als man wieder die neuesten Corona-Pläne hatte. Irgendwie ab Inzidenz von 35 darf man mit dem Hund spazieren gehen, ab 68 muss der Hund drin bleiben, ab 82 darfst du den Kotbeutel benutzen, um eine Theaterkredit, aber das ist ein anderes Thema. Also es ist im Grunde genommen nicht wirklich was passiert und die Landräte ächzen.
Ja, und ich glaube auch zu Recht und ich glaube, das Problem wird in der Bundesregierung nicht ernst genug genommen. Und die in den Kommunen damit zu tun haben, dass immer mehr Leute bei ihnen Schutz suchen, dass sie versorgt werden müssen, dass auch die andere Bevölkerung nicht das Gefühl bekommt, so jetzt wird sich nur noch um die gekümmert. Das ist eine riesige Herausforderung. Da braucht es ganz viel Fingerspitzengefühl vor Ort. Da braucht es aber wirklich auch Wohnraum vor Ort. Und natürlich braucht es Geld. Und insofern ist das echt ein ernüchterndes Ergebnis, dass da keine zusätzlichen Mittel versprochen worden. Und vor dem Hintergrund kann man auch sehr gut verstehen, warum dieser Landrat von den Grünen, der diese Woche Gast bei Markus Lanz war.
Jens Marco Schärf.
Richtig.
Von den Grünen. Das müssen wir gleich mal vorwegschieben.
Von den Grünen, genau. Warum der so Zuspruch bekommt, weil der einfach ungeschminkt erzählt hat, wie die Lage bei ihm ist. Und ein Mann, der sich um die ganzen Geflüchteten dort kümmern möchte,
ja,
und das Beste für sie will, aber sagt, wir werden hier allein gelassen, mhm, und hier muss sich wirklich was verändern.
Ja, und er hat ja, unter anderem wird er ja auch so zitiert, dass er sagt, naja, das, was Friedrich Merz als kleine Paschas aufgeführt hat, das ist noch vergleichsweise harmlos, wenn ich mir einzelne Fälle anschaue. Und man hat dem Mann ja angemerkt, er saß bei Markus Lanz, nochmal, er ist von den Grünen, er ist ein, alles andere als ein Hardliner. Er hat auch gesagt, im Großen und Ganzen, der überwiegende Teil ist hier hervorragend integriert und es ist eine Erfolgsgeschichte. Aber diese Fälle, die da von Merz beschrieben wurde, jetzt hat er nicht die ganze Zeit immer auf Merz abgehoben, aber man weiß ja, was gemeint ist, diese Fälle, die gibt es natürlich und die sind nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und er sagt unter anderem, wenn Integration gelingen soll, dann müssen wir den Mut haben, Missstände ganz offen anzusprechen, ohne dass wir diffamiert werden, dass wir alle verunglimpfen wollen. So Schärf in der Sendung. Schärf fordert deshalb, Zitat, alle Bundes- und Landesminister müssen sich endlich zusammenraufen und das Problem gemeinsam angehen.
Ja.
Und jetzt, und das war ja wieder eine Meldung der Bild, dass dieser Schärf freiwillig aus der Partei austreten solle, das fordert ein Parteimitglied der Grünen nach dem Auftritt eben bei dieser Landsendung. Jetzt muss man natürlich der Korrektheit halber sagen, irgendein Heinz von der Hinterbank
fordert ein
hast du natürlich immer.
Ja.
Und da ist die Bild natürlich begeistert, weil der Spin,
absolut,
guck mal, da sagt einer die Wahrheit.
Der einzige vernünftige Grüne, ja, schon wird er gemobbt.
Ja, es kam natürlich sofort der Begriff Klartext. Nach Klartext Auftritt, ist ja klar.
Absolut.
So, aber ich habe das als angenehm empfunden, also diesen Auftritt von ihm, weil du merkt es natürlich, dass da einer ist, der eigentlich gegen seine politische Überzeugung diesen, ich zitiere es nochmal gerne, Klartext wählt, weil der reale Druck, der entstanden ist, so groß ist, dass man sich dann auch von der einen oder anderen sprachlichen Schablone verabschieden muss. Und ein bisschen hat es ja auch mit dem zu tun, was wir bei der Wahl in Berlin erlebt haben, dass halt die CDU einen Ton angeschlagen hat, der teilweise, ich glaube, nachdem, so wie wir es empfinden, ausfällig war, Stichwort Vornamen. Aber sie haben natürlich etwas adressiert, und das hatte ja der Kollege Machowetz von der Zeit bei Lanz ja auch gesagt, dass sie natürlich etwas in die Debatte eingebracht haben, was man im rot-grün-roten Senat eigentlich gerne eher klein gehalten hätten, das Thema Silvesternacht. Und du hast ja gemerkt, es gibt ja auch in der Berliner Bevölkerung offensichtlich eine ganze Menge Leute, die sagen, Dankeschön, dass ihr es mal ansprecht, ohne das zu machen, was ja sonst immer gesagt wird, wenn die CDU sich so ein Thema nimmt, dann zahlt es gleich aufs Konto der AfD ein. Das ist ja nicht passiert in Berlin.
Nein, die AfD hat zumindest nicht groß zugelegt. Die CDU hat zugelegt, auch wenn sie noch lernen muss, dass sie damit immer noch nicht die Mehrheit
Wahlklau.
Wahlklau. Also eine der größten Unverschämtheiten, ja, irgendwie, und auch frei von demokratischem Grundverständnis eine Überschrift. Ja, aber es ist richtig. Deshalb, also ich glaube, deshalb ist da dieser grüne Landrat, der einfach davon berichtet hat, wie die Situation ist und was aus seiner Sicht dagegen getan werden müsste. Es war, glaube ich, ein wichtiger Auftritt. Ein Punkt hat er noch gesagt, dass sowohl Menschen in Not als auch Menschen, die an Arbeitsmigration interessiert sind, Anlaufstellen im eigenen Land bräuchten. Dass sowas so auch Teil, mhm, eines Pakets sein kann.
Ja.
Das ist natürlich etwas, was immer wieder kommt, so von wegen Anlaufstellen erstmal im eigenen Land. Scheint mir in Ländern wie der Ukraine oder Syrien, mhm, wo jetzt,
ja,
viele der aktuell auch zu uns kommenden Geflüchteten herkommen, scheint mir da ein bisschen naiv zu sein. Aber was den Bereich der Arbeitsmigration angeht, klar, also würde schon helfen.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir, so in erster Linie, sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten. Aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suchen nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode FilterCaffee54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee54, ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15€ Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN und bei 2 Versicherungen, da sind es sogar ganze 30€. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
Ist natürlich so als Rubrik gar nicht korrekt überschrieben, denn eigentlich müsste es ja heißen, das jüngste Wundern des Robert Habeck, denn
sehr gut,
Habeck
sehr
wundert
gut,
sich.
Ja, ja, ja,
so im Spiegel steht es ja, Briefwechsel zwischen Ampelministern, Haushalt sorgt für Ärger zwischen Lindner und Habeck, die Aufstellung des nächsten Haushalts führt in Berlin zu Spannung. Vizekanzler Habeck beklagt in einem Brief die Vorfestlegung des Finanzministers, der zeigt sich in seinem Antwortschreiben verwundert. Ja, also es geht darum, dass Habeck an Lindner geschrieben hat, wir bitten Sie, keine weiteren öffentlichen oder internen Vorfestlegungen zu treffen, die einseitig weitere Ausgaben priorisieren, heißt es einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief Habecks an den FDP-Chef vom Dienstag. Also sinngemäß sorgt sich Habeck ein bisschen darum, dass Investitionen in grüne Projekte zu kurz kommen könnten, weil Lindner das Geld schon anderweitig verplant hat.
Also ich muss sagen, das ist für mich die Story des Tages.
Ja.
Sowohl dass wir von diesen Briefen wissen,
ja,
wie sie formuliert wurden. Da müssen wir echt nochmal Briefexegese machen. Und natürlich dieser Riesenkonflikt, der dahinter steckt.
Ja.
Also fangen wir mal mit der Art und Weise des Umgangs an. Da
ja,
schreibt also Habeck vor ein paar Tagen an Lindner, mit denen er tolle Selfies gemacht hat.
Die sollen doch so dicke sein, hab
absolut,
man immer gehört.
Sehr geehrter Herr Kollege, ich schreibe Ihnen stellvertretend für die von Grünen geführten Ministerien. So, und
warum spricht er denn plötzlich wie der Clown von So?
Sehr geehrter Herr Kollege, ich schreibe Ihnen auf.
Ich wollte ihn gar nicht nachmachen, aber dieser Duktus hat das ja irgendwie so.
Spiel.
Und dann schreibt er, jetzt kommt derselbe Duktus, schreibt Lindner dann zurück, sehr geehrter Herr Kollege, Ihr Schreiben vom 14. Februar 2023 habe ich erhalten.
Ja, guck.
Und dann, pass auf, jetzt
das
kommt,
am Valentinstag, ne? Ist auch bitter. Eigentlich.
Das war am Valentinstag, ja.
Ja.
Also diese Form des Umgangs, es kommt dann nämlich von Lindner, der erste Satz, mit Erleichterung habe ich aufgenommen, dass die von den Grünen geführten Ministerien das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nicht in Frage stellen.
Das ist aber eigentlich schön formuliert. Ne?
Ich muss sagen, also bei der Formulierung dieses Satzes, dieses sehr, sehr spitzfindigen Satzes, da haben also wirklich...
Also Thema Schuldenbremse.
Ja,
ne?
Bei mehreren Finanzstaatssekretären und FDP-Generalsekretärin, ich glaube, die hatten wirklich beim Formulieren da einen kollektiven Orgasmus.
Ja,
dass
das
sie sich
auch
so gedacht haben, vor lauter Begeisterung, die diebische Freude...
Drücken wir mal richtig einen rein.
Der Robert. Genau, Weile sagt er, immerhin erkennen Sie noch die Schuldenbremse an.
So. Ich bin ja ehrlicherweise schon froh, wenn offene Briefe jetzt mal nicht von Schwarzer und Wagenknecht sind, sondern von Lindner und Habeck.
Ja.
Aber die werden doch lanciert, sie wissen doch, dass das in der Öffentlichkeit, so sind sie doch auch schon formuliert, oder?
Also die Kollegen von Reuters, muss man sagen, herzlichen Glückwunsch, bei denen sind die Briefe gelandet. Vermutlich war jetzt kein Reuters-Kollege heimlich nachts in beide Ministerien eingedrungen und hat da auch Vergleiche angestellt, sondern das ist ja die Antwort auf das. Meine These, jetzt lege ich mich ganz weit aus dem Fenster. Also Habeck hat ja zuerst geschrieben. Und dann war halt so die Runde um Christian Lindner, wie ich es ja eben schon so skizziert habe, wie das gewesen sein könnte. Die haben gesagt, jetzt machen wir eine richtig geile Antwort. Aber es wäre viel zu schade, wenn diese tolle Antwort nur eine Person liest.
Ja.
Und deshalb ist, glaube ich, der ganze Briefwechsel, also von irgendwer, der Christian Lindner selber natürlich würde sowas niemals machen, aber irgendjemand da aus seinem Umfeld Bielefeld, der so stolz war auf die eigene. Und der hat das dann, glaube ich, an die Kollegen von Reuters weitergegeben.
Tja.
Und das zeigt ja auch, also das ist wirklich eine Koalition, da blüht das Vertrauen. Das ist liebevoll, harmonisch, da zieht man an einem Strang.
Das ist ja auch das Kernproblem des Ganzen. Als man weiß, Scholz kann nicht gut mit Baerbock. So, dann hast du Buschmann und Lauterbach, also nein, immer ja, wieder.
Das ist ja ausgetreten.
Das ist schon Feuer. Durch. So, und dann, für bis auf Weiteres. Ne?
Ja,
und dann hast du jetzt aber wiederum die ehemaligen Buddies, Lindner und Habeck. Also, das ist doch bei Kommunikation, der Kern des Ganzen ist doch, bitte, 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 wenn du erfolgreich sein willst, dann versuch zumindest nach außen hin, ich meine, das ist das Konzept Mariano und Michael, das funktioniert seit 50 Jahren, wenn du dich auch hasst wie die Pest, nach außen hin seid ihr
Smile
und seid ein Team, weil die Leute euch dann wieder wählen, wenn du das schon, also ich meine, die sind ja jetzt erst seit einem Vierteljahr an der Macht, wie lange soll das denn noch gehen? Gerade jetzt natürlich, klar, Lindner, 5 Landtagswahlen, mehr oder minder als Parteichef bist du mal mehr und mal weniger verantwortlich, aber das ist doch wahrscheinlich schon genau Teil des Ganzen. Oder?
Ja, also erstmal nach dieser für die FDP wirklich sehr, sehr schlechten Berlin-Wahl, da war ja Kubicki derjenige, der mal so richtig gesagt hat, so jetzt reicht's und jetzt müssen wir auf den Tisch hauen und dieser Habeck soll sich gehackt legen und so offen gedroht. Da wirkte Christian Lindner kurzzeitig in seinen Social-Media-Posts doch staatsmännisch, indem er sagte, so jetzt auf die Arbeit konzentrieren, die eigenen Erfolge und so. Ja, und dann landet der Briefwechsel bei Reuters. Also manche Vorsätze haben halt nur eine gewisse Halbwertszeit.
Die gute Tat des Tages
ist ein Verkauf, klarer Schnitt. Spahn verkauft Millionenvilla in Berlin und nennt zwei Gründe. Das berichtet der Fokus. Die gemeinsame Immobilie von Jens Spahn und dessen Ehemann hat einen neuen Besitzer. Spahn nennt gleich zwei Gründe für den Verkauf der Millionenvilla. Also der Verkaufserlös von 5,3 Millionen Euro, der steht, der Fokus schreibt es, stehen Erwerbs- und Renovierungskosten in Höhe von 5,5 Millionen Euro gegenüber. Also da muss man schon mal sagen, Finanzminister sollte Spahn nicht mehr werden. Das ist ja klar. 200.000 Euro, das ist auch Geld, sage ich ganz klar als Mensch aus den Medien. Ne? Und es ist so, ich zitiere Jens Spahn, der da sagt, der Kauf damals, das war der falsche Zeitpunkt. Mitten in der Pandemie aus dem erhofften Rückzugsort sei ein Unruheherd geworden. Zitat, auch durch eigene Fehler im Umgang damit. Bis heute stünden Demonstranten und Schaulustige vor dem Haus. Regelmäßig kommt anonyme Post, erst kürzlich wieder ein Paket mit Fäkalien. So.
Oh Gott, da muss er sich echt gefühlt haben wie eine durchschnittliche deutsche Ballettkritikerin.
Das ist richtig, wer weiß. Also das ist ja die neue Form von Kritik. Geht ja eigentlich nicht mal ohne. Da fragt man sich natürlich, wer glaubt denn, wer Spahn ist? Der Drachenlord? Ne? Was stehen denn die ganzen Leute da?
Genau.
Was soll denn das?
Nein, aber dass er halt sagt, das sollte ein Rückzugsort werden und wurde ein Unruheort.
Ja.
Unruheherd. So, dass, ich meine, das hat er sich natürlich auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Er sagt ja auch hier, in der Corona-Zeit, wo es für alle Leute bitter wurde, ist einfach ein schwieriges Zeichen gewesen. Ja. Dann gab es berechtigte Nachfragen nach der Sparkasse aus der Heimat, für die er ganz viel getan hatte, die da irgendwie auch mit dem Kredit geholfen hat.
Ist kein ein schwieriges Ugu, was da so in der. Aber nichtsdestotrotz, also muss man natürlich sagen, die Art und Weise, wie die Menschen dann mit ihm als Hausbesitzer dort umgehen, wie sie da stehen.
Oder das geht gar nicht. Ne?
Also das geht natürlich überhaupt nicht. Also auch dem wünsche ich natürlich ein ruhiges Zuhause. Darf ich kurz noch einen Satz anfügen, bevor du einhakst? Denn das finde ich schon interessant. Also es ist so, Jens Spahn sagt, finanziell hatten wir uns gestreckt.
Ja, ein bisschen strecken müssen.
Da geht es uns nicht anders als vielen anderen, die sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. Die Inflation tut übrigens, weil das kennt man ja, also da weiß ich jetzt zum Beispiel, da hast du natürlich so einen Ingo aus Herne, der liest das und sagt, hör mal Marion, der hat sich auch gestreckt mit seinen 5,5 Millionen. Was kostet unser Haus hier?
Am Ende hat er auch nur vier Wände.
Ja, so. Ja, bitte. Und dann ist auch noch andauernd Scheiße im Briefkasten. Ja,
genau.
Ne? Also hat sich auch gestreckt.
Oh Gott. Ich meine, wir hatten ja eben schon bei Habeck und Lindner quasi auch die Mechanik hinter der Meldung. Und die ist in diesem Falle auch sehr interessant, weil du hast es eingangs gesagt, es ist Jens Spahn, ein kluger Mann, der will dieses Haus loswerden, weil der will auch noch was werden und er weiß, über dieses Haus wird immer wieder, das wird immer wieder auftauchen.
Ja.
Deshalb weg damit.
Ja.
Und jetzt aber bitte auch noch mit dem Spin. Ich habe es mit Verlusten verkauft. So, und in dieser Meldung steht dann auch, bestätigte Spahn auf Anfrage von T-Online, Belege über den Hauskauf im Sommer 2020, Erwerbsnebenkosten, Investitionen und die entsprechende Finanzierung sowie den Hausverkauf im Februar, also jetzt 23, liegen T-Online vor. Das heißt, diese These, wir haben sogar 200.000 Verlust gemacht, ist da auch noch mit Dokumenten den Kollegen gegenüber belegt worden. So, und da steckt natürlich ganz viel Spin dahinter.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wer kauft das Ding? Also es ist ja verkauft. Wer hat es gekauft? Ich hatte mir auch kurz überlegt, habe da auch eine Führung mitgemacht, bin dann aber über die ganzen Helmut-Kohl-Kacheln im Badezimmer gestolpert und habe Abstand davon genommen. Da ist es, um mit Blick auf Spahns Ehemann zu sagen, bei mir bei der Besichtigung der Funke nicht übergesprungen.
Okay.
Das hat mich überrascht.
Das war der Rücktritt von Nicola Sturgeon in Schottland und die Taz schreibt, der Abgang kompetenter Frauen, wie schon bei Jacinda Ardern, geht mit Nicola Sturgeon eine integre weibliche Führungsfigur freiwillig. Es bleiben ahnungslose Männer mit Geld. So der Kommentar in der Taz. Ja, in der Tat war der Rücktritt überraschend von Nicola Sturgeon. Jetzt folgt ihr nach wahrscheinlich der schottische Minister für die Verfassung, Auswärtige Angelegenheiten und Kultur, Angus Robertson. Und der Kommentar schreibt, Schottland verliert damit eine Führungsfigur, wie sie heutzutage in der Politik selten ist. Sie ist integer, aufrichtig, offen und einfühlsam. Für solche Menschen ist in der modernen Politik mit all den Schmähungen und Pöbeleien und dem Hass, nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken, immer weniger Platz. Ich bin ein Mensch, sagte Sturgeon in ihrer Rücktrittsrede und sie sprach von der größeren Intensität und Brutalität im modernen politischen Leben. Und der Kommentar schließt sinngemäß, dass speziell für Frauen in der Politik ein solches Ende, ich will jetzt nicht sagen zwangsläufig ist, aber häufig passiert und schiebt das Ganze, die ganze Genese halt vor allen Dingen dem Weiblichsein zu. Und da stelle ich jetzt die Frage, liegt dieser Kommentar richtig?
Also gerade
jetzt du.
Nicola Sturgeon ist definitiv kein Beispiel dafür, dass Frauen zu weich sind, weil
sie war
die
ja
Frau
acht Jahre
ist
in charge, ne?
Mega tough. Und man muss auch betonen, in dem Kommentar mag das so anklingen, Nicola Sturgeon hat nicht gesagt, ich als Frau mir wurde besonders übel mitgespielt. Ja. Sie hat über Politik generell gesprochen. Und jetzt darf man aber in ihrem Falle nicht vergessen, dass sie einfach sehr, ich habe das geliebt, aber sie war sehr konfliktaffin.
Ja, ja.
Sie hat sich mit dem Vereinigten Königreich, mit London angelegt, weil sie wollte die Unabhängigkeit für Schottland. Völlig zu Recht aus meiner Sicht.
Ja.
Ich war ein großer Freund ihres Kampfes für die schottische Unabhängigkeit.
Sie war ja wirklich kurz vor William Wallace, ne?
Vom Königreich. Ich finde es wirklich historisch ein Skandal, dass quasi Schottland und Nordirland vor allem durch Ansiedlungspolitik da eingemeindet wurde. Ich finde deren Bestreben, sich unabhängig zu machen und dann aber Teil der EU zu werden, absolut richtig. Dafür hat sie gekämpft. Aber das hat natürlich massiven Widerstand, zum Teil aus den Briten in ihrem eigenen Land, aber dann natürlich auch aus London, hervorgerufen. Und das ist, glaube ich, der Kern der Kämpfe und auch der Beleidigungen und der Herabwürdigungen, mit denen sie speziell zu tun hatte. Das ging nicht gegen die Frau, sondern gegen die Kämpferin.
Ich weiß auch gar nicht, ob man das wirklich immer auch an Geschlechtern festmachen kann. Es gibt ja für das eine und das andere ja immer genügend Beispiele, auch was übrigens die öffentlichen Angriffe einer politischen Person angeht. Also da hat, glaube ich, auch in Deutschland ein Armin Laschet beispiellos etwas ertragen müssen und der eben erwähnte Jens Spahn kriegt regelmäßig Theaterkritiken zugeschickt. Also von daher weiß ich nicht, ob das funktioniert. Würde man es jetzt geschlechtsphänotypisch irgendwie beurteilen wollen, dann könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, dass Männer möglicherweise einfach nur deshalb länger durchhalten, in Anführungsstrichen, weil sie mehr an der Funktion hängen und Angst haben, sobald sie nicht mehr im Amt sind, einfach als Person komplett zu verblassen, während Frauen möglicherweise auch sich als Person noch ein bisschen mehr fühlen und sagen, wenn ich nicht mehr in einem wichtigen Amt bin, so bin ich immer noch ich selbst. Dazu wäre ich bereit, mich einzulassen.
Das kann so sein. Ich finde es einfach für alle wichtig, egal ob Männer oder Frauen, wenn du in der Politik bist, dass du dir ständig bewusst machst, also das ist kein Job, den du wie ein Handwerker, ja, wie ein Journalist, wie ein Professor theoretisch das ganze Leben machen kannst. Ja. Ja. Das ist durch die Wählerinnen und Wähler, manchmal auch durch die Parteifreunde oder Journalisten begrenzt. Und zumindest eine Vorstellung davon zu haben, welche Art von Leben oder auch Tätigkeit danach auch noch Spaß machen könnte, ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, was man haben kann, um auch mit Stürzen, mit Intrigen oder das, was Nicola Sturgeon empfunden hat, umgehen zu können.
Söder ist.
Was?
Ja, das ist in diesem Falle wirklich.
Was denn diesmal?
Es wird immer schwieriger, immer das zu erklären, was man da vor sich hat. Also, es hat wirklich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen hatte oder geschickt bekommen habe, waren es immerhin schon über 8000 Faves und Likes bei Instagram. Markus Söder schreibt: Besonderes Abendessen in Albanien. Okay. Gab heute das gleiche Essen wie vor, schauen Sie, es gab heute das gleiche Essen wie vor 40 Jahren beim Besuch von Franz Josef Strauß. Also Franz Josef Strauß war vor 40 Jahren wohl mal in Albanien.
Absolut.
Und also 40 Jahre, das ist jetzt, das muss 1984
war er
84,
da.
So. Jetzt guck dir, ich versuche dieses Essen, du hast das Bild gesehen, ne? Also es sind
Mehr Fleisch kannst du nicht auf einen Tisch packen.
Exakt. Es ist die Saalwette in Tirana, die Stadtwette.
Wer schafft es?
Was? Emir es wettet, ich schaffe es, so viel Fleisch auf den Tisch zu kriegen, wie gerade eben das kein Quadratzentimeter mehr frei war. Es ist unfassbar, es sind so Rostbratwürste, es sind einfach halbe, es sind glaube ich Eisbeine, es sind halt halbe Schweine, die da liegen, Haxen,
ja.
Die Beilage besteht ausschließlich aus Fleisch und ich glaube sogar, dass auch in den Gläsern Bratensaft drin ist. Also es ist unfassbar.
Ja.
Jetzt muss man sagen, Franz Josef Strauß war vor 40 Jahren da, das war also 1983. Franz Josef Strauß ist 1988 an einem Herzinfarkt gestorben. Ich möchte an dieser Stelle einen kausalen Zusammenhang herstellen. Und also Söder, was möchte der Künstler uns an dieser Stelle sagen?
Er möchte uns sagen, dass er den regionalen Gepflogenheiten quasi entspricht.
Schauen
und die
Sie.
Kultur des Landes.
Ja.
Die Wahrheit ist wahrscheinlich so. Werden auch in Albanien keine authentischen Teller zubereitet.
Sie wollen ihn umbringen?
Wahrscheinlich nein. Ich glaube, Sie haben wiederum seinen Kanal Söder isst auf Insta gesehen und denken, der Typ scheint ja wirklich ein Freak zu sein, was das Essen angeht.
Ja.
Und haben dann so überkompensiert und haben das dahingestellt, weil sie dachten, er findet es geil, 790 Würstchen auf dem Teller zu haben. Und er verkauft sie jetzt hier als albanischen
Spiel. Wenn du den Hauptgang und die Vorspeise hinter dir hast, dann hast du Cholesterinwerte wie so ein Buckelwal.
Absolut.
Also das ist ja wirklich unfassbar. Ich denke mal so, wenn der ja ebenfalls bei Instagram aktive Gerhard Schröder da so durchscrollt, dass der leck mich fett, was für eine Kacke. Und wenn ich mir vorstelle, was Soyeon mit ihrer Hafermilchscheiße, bei der frage ich mich manchmal, ob sie wirklich Südkoreanerin ist oder nicht doch Nordkoreanerin, bei dem, was sie mir da als teilweise als Ration vorsehen, da muss man sagen, da tut es mir fast ein bisschen leid.
Mir auch, absolut. Was ich allerdings gut fand, dass er wirklich da war. Es stimmt, es gibt diese Beziehung, Franz Josef Strauß war da. Es gibt auch...
Ja, zu den Russen können sie ja nicht mehr.
Nee, es gibt auch mitten in Tirana einen Franz Josef Strauß Platz. Und diese Reise von Strauß, ich habe mir das nochmal angeschaut, Albanien sowieso ein Land, was mich wirklich fasziniert wie kein zweites. Gerade, weil sie diesen wirklich Steinzeit-Diktator hatten.
Ja.
Enver Hoxha, also der ist wirklich auch, wenn du die ganzen kommunistischen Führer siehst, Enver Hoxha, da muss man sich mit beschäftigen, der war wirklich
krass. Ich glaube, so hieß der Typ, der mal einen Range Rover da repariert hat.
Mag sein, ja. Aber Strauß ist damals mit der Familie und dem eigenen Geländewagen einfach mal losgefahren durch den Balkan, war dann in Tirana, wurde von dem Stellvertreter da von des Diktators empfangen und hat, wie ja auch in anderen Diktaturen damals, also sich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Hat Zusagen gemacht.
Ja.
Es gab dann einen Handelsaustausch zwischen diesem komischen Albanien, mit denen selbst die Sowjetunion und China nichts mehr zu tun haben wollten.
Ja.
Und der Diktator hat am Ende das ganze Land quasi mit Bunkeranlagen zugepflastert, irgendwie weil er so Paranoia hatte. Aber Franz Josef Strauß war eigentlich ein guter Freund des sozialistischen Albanien bis zum Schluss.
Und dann war natürlich das Urteil am Ende, mit einem solchen Schurkenstaat wollen wir nichts mehr zu tun haben, sagte Enver Hoxha natürlich
Hoxhas Slogan, Volk, Partei, Enver, also der Vorname, das ist im Grunde wie in Bayern heute noch. Volk, Partei, Markus,
Franz Josef.
Ja.
Entzauberte Scheinriesen.
Manchmal vermisse ich das Leben im Dschihad, So zitierte hier online ein Taliban-Kämpfer über den Büroalltag. Seit knapp 1,5 Jahren sind die Taliban in Afghanistan an der Macht. Ehemalige Kämpfer langweilen sich inzwischen in ihren Schreibtischjobs. Also ja, es gibt da eine Studie des Afghanistan Analyst Network und die britische Zeitung The Telegraph zitiert das gerne. Die Taliban seien gelangweilt von ihren Schreibtischjobs, genervt vom Verkehr und besorgt um Straßenkriminalität. Heißt es in der Studie, also es gibt dann Stimmen, zum Beispiel von dem Taliban-Befehlshaber Omar Mansour. Heutzutage muss man vor 8 Uhr ins Büro gehen und dort bis 16 Uhr bleiben. Ja. Wegen der hohen Mieten in der Hauptstadt könne der Beamte im mittleren Dienst es sich nicht leisten, seine Frau und seine 5 Kinder nach Kabul zu bringen. Besonders der Verkehrmacher Mansour, der in einem abgelegenen Dorf etwa 150 Kilometer südwestlich von Kabul aufgewachsen ist, zu schaffen. Was mir an Kabul nicht gefällt, sind die ständig zunehmenden Verkehrsbehinderungen. Und das ist jetzt übrigens nicht, das sind nicht die Sitzgelegenheiten auf der Friedrichstraße.
Nein, das
immer
ist
noch
ja
in Kabul.
Ganz anders gestaltet dort. Ja. Ja.
Ne, aber es ist wirklich der helle Wahnsinn. Er sagt dann, dass er, also Zitat, der 25-Jährige kämpfte 7 Jahre für die Taliban. Manchmal vermisse ich das Leben im Dschihad mit all seinen guten Seiten. In unserem Ministerium gibt es für mich nur wenig zu tun. Deshalb verbringe ich die meiste Zeit auf Twitter. Wir haben schnelles WLAN. So, und das machen viele Mujahideen auch. Also das finde ich wirklich, das ist ein schönes Gleichnis, wie das Leben manchmal laufen kann. Dann sitzt du da und bist in Kabul in deinem Büro und bist einfach nur am Twittern.
Ich musste sofort an das alte Lied von Marius Müller-Westernhagen denken. Ich möchte zurück auf die Straße. Ich denke, dreckig nicht und lau. Das ist quasi der Taliban-Song ja. Der Gegenwart.
Ich bin wieder hier in meinem Revier.
Nee, aber sie wollen ja wieder, genau, ja. Sie wollen wieder.
Also, das ist ja so ein bisschen das Beispiel dafür, was wir ja über die deutschen Taliban, also Gaulert und Co. sagen, wenn die erstmal in Regierungsverantwortung kommen, dann wollen wir mal sehen.
Dann langweilen die sich zu Tode.
So, und das Modell Kabul, also auch da vielleicht kleiner, also liebe Grüße nach Thüringen und Co. Also würde ich mir überlegen, ob ich mich für Höcke und Co. entscheide. Es kann halt einfach sein, dass er am Ende im Büro sitzt, gelangweilt und nur noch twittert.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ein Hoch auf diese Studie. Penisse werden immer länger. So. Das war mir sehr wichtig, weil es ist ja was Hoffnungsstiftendes.
Schon bei unserem
wir sind am Karnevalswochenende.
Hast du nur Penismeldung hier reingeschleusert.
Richtig. Ja, aber du weißt doch, es ist doch immer so, das ist ein bisschen das Pfeifen im Blätterwalde. Ne?
Also, okay, trag sie vor, bitte.
Na, ich bin, also... Diese pikante Penisstudie überrascht. Forscher aus Stanford haben herausgefunden, dass die Durchschnittslänge des erigierten Penises in den letzten 30 Jahren um ganze 24% zugenommen hat. Da muss ich natürlich sagen, wie ist diese Studie erstellt worden? Saß dann einer 30 Jahre lang da und dann haben die immer wieder gesagt, der ist wirklich 24% länger.
Ich weiß also, jetzt nicht, ob ja. Es bei jedem Einzelnen diesen Zuwachs um 24% gab.
Ja.
Oder ob so ein bisschen über die Generation gesprochen wurde. Ich führe da kein Tagebuch.
Ich weiß es auch nicht. Ich bin natürlich grundsätzlich erstmal für meine Geschlechtsgenossen begeistert und freue mich für jeden Einzelnen, der seit der letzten Messung feststellt, huch, das Ding ist ja 24% länger geworden. Wie gesagt, ich sag's nochmal, es ist das Karnevalswochenende, da kann das nochmal wichtig werden. Es ist aber auch so, dass andere Untersuchungen gezeigt hätten, dass sowohl die Spermienzahl als auch der Testosteronspiegel sinken würden. Zitat, die Million-Dollar-Frage ist, warum dies der Fall ist, sagt Dr. Michael Eisenberg.
Ja, ja.
Michael Eisenberg, der ein Urologe und Spezialist für männliche Fruchtbarkeit, der die Studie leitete.
Ja, der wird es schon wissen. Also er glaubt auch, dass die Veränderung der Länge, ja. Genau, das war dann doch eine sinnvolle Erklärung, ja. Durch die frühere Pubertät erklärt werden kann. Also die Leute kommen ja. Früher an die Pubertät und vielleicht, so der Studienleiter, haben ihre Körper dadurch insgesamt mehr Zeit zum Wachsen.
Ach, guck mal, verstehe. Aber es ist natürlich, wenn die Spermienanzahl als auch der Testosteronspiegel sinkt, das ist so ein bisschen wie die Lieferung des Leopard 2-Panzer. Wenn keine Munition da ist, dann nutzt das Rohr ja auch nur vergleichsweise wenig.
Sag mal, woher kommt eigentlich diese Phallusfixiertheit? Also beim letzten Mal hatten wir hier die Studie, dass...
Markus, ich bin ein Mann Mitte 40.
Dass die Leute...
Lebe in eheähnlichen Verhältnissen, ist ja kein Wunder, dass ich also mich teilweise in andere...
In Ordnung,
alternative ja. Realitäten flüchte.
Ich fand diese Meldung jetzt hier auch interessanter oder... Ja, für mich interessanter als die vom letzten Mal, die du ja. Da eingeschmuggelt hattest, wo es darum ging, dass die Besitzer von Sportwagen oder die Leute, die von Sportwagen fasziniert sind, in der Regel einen kleineren Penis haben.
Ja,
also wo quasi das Minuswachstum stattfindet. Das ist richtig. Und dass es da eine Korrelation gibt.
Siehst du, an dieser Stelle beenden wir die Penisdialoge hier in Berlin.
Das hatten wir beim letzten Mal etwas länger ausgeführt, aber ich weiß schon warum.
Also ich, wie gesagt, also auch dieser Podcast war wie ein durchschnittlicher Penis in Deutschland 24% länger, als man es kennt, und das ist doch schön.
Ja, 24% länger, das war ja unser Ziel, mehr fürs Geld. Ja,
bitte eben. Also Markus, ich danke dir ganz herzlich. Wir hören uns in Kürze in der Wochenendbeilage wieder, und ich bin mir relativ sicher, auch
da. Diese Studie kommt da.
Da werden wir dann auch wieder. Was hast du Lust? Also ich steige jetzt einfach aus. Markus, vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Bis denn.
Bis Ciao. Dann. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!